Der Parkplatz vor der Schule ist noch dunkel, als die ersten Kolleginnen ankommen. Dezember 1992, kurz vor Weihnachten. In den Klassenräumen hängen bereits gebastelte Sterne, Papierengel, Lichterketten. Kinder zählen die letzten Tage bis zu den Ferien herunter. Eine Lehrerin fehlt. Zunächst wirkt das nicht bedrohlich, Menschen verschlafen, Autos springen im Winter nicht an, vielleicht Stau, vielleicht krank. Aber Christy Myrick kommt nicht zu spät. Sie kommt gar nicht. In ihrem Townhouse in East Lampeter Township brennt noch Licht. Die Haustür ist nicht verschlossen. Dann findet man ihren Körper. Willkommen bei Radio Obscura. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über Creatures, Crime und Mystery.
Wir erzählen von Geschichte, Gegenwart und Grenzbereichen. Mal real, mal unerklärlich.
Vom Meeresgrund bis zur Umlaufbahn, vom Labor bis zur Legende. Wir fragen, was passiert ist und was davon bleibt.
Ich bin Svea.
Und ich bin Tim. Heute reisen wir nach Pennsylvania in den Winter des Jahres 1992. Wie immer findet ihr Fotos zur Folge auf Instagram. Radio Obscura Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Und ganz neu für Menschen, die keinen Insta haben, könnt ihr jetzt auf Radio Obscura, auch klein und zusammengeschrieben.de schauen und findet dort auch alle Bilder, ohne einen Instagram-Account zu haben. Haben wir uns gedacht, eine kleine Mini-Website, wo man alle Folgen hören kann und alle Bilder sehen kann, wäre vielleicht ganz nett für Menschen, die sich nicht zu Insta begeben wollen, aber trotzdem Bilder sehen wollen. Das ist ja cool. Glaube ich. Für manche. Ja, außerdem beginnt nächste Woche unser Sommer-Special, wo wir 4 Folgen am Stück auf die Festivalsaison schauen. Haben also heute nochmal nach der Tanzwut einen normalen True-Crime-Fall als kleine Zwischenbrücke, bis dann die Festivals losgehen. Ich glaube, mit Rock am Ring kommen wir ungefähr zeitgleich dann raus mit unserer Festival-Folge oder kurz danach. Ja, aber heute sind wir erstmal bei einem, wie gesagt, Kriminalfall, der lange ungelöst blieb. Und da frage ich nun, Lieswer, was macht für dich einen ungelösten Fall unheimlicher? Ist es dann die Tat selber oder die Tatsache, dass ein Mörder irgendwo noch rumläuft? Was ist die grusigere Vorstellung?
Also klar, ne, irgendwie jede Tat, von der man so sprechen kann, ist natürlich irgendwo gruselig, ne? Also auch in unterschiedlichen Maßen offensichtlich. Aber wenn es ungelöst ist und man halt weiß, irgendwie, dass die Person, die Tat hinter sich gebracht hat, kann man das so sagen, weiß ich nicht, keine angemessene Strafe bekommen hat, finde ich halt oft das Gruselige. Und das ist irgendwie oft dann auch, ist es wirklich nicht möglich oder sind beispielsweise in der Ermittlung irgendwie auch Fehler untergekommen? Das ist ja auch häufig irgendwie ein Thema. Das finde ich dann auch super gruselig, weil unser Rechtssystem ja eigentlich so gut ausgebaut sein sollte, dass das funktionieren sollte. Oder sind es halt irgendwie wirklich dann TäterInnen, die so gezielt vorgehen, dass sie halt irgendwie auch der Strafe entkommen können und dass Menschen dazu fähig sind? Das finde ich schon, glaube ich, mit das Gruseligste, wenn man das so planen kann, dass man mit einrechnen kann, dass man nicht eine Strafe bekommt.
Mhm. Ja, schauen wir mal, wie es heute ausgeht. Also es war lange Zeit ein Cold Case, ein ungelöster Fall. Aber der Fall wird gelöst, aber jetzt auch nicht zwingend durch klassische Polizeiarbeit, was ihnen, also natürlich ermittelt die Polizei auch und versucht, aber die Auflösung des Falls geschieht dann ja fast schon eher durch einen Zufall, wenn man so will. Lancaster County wirkt Anfang der 90er Jahre wie ein Ort, an dem Dinge überschaubar bleiben sollen. Das County zählt damals bereits deutlich über 400.000 Einwohner und gehört damit längst nicht mehr zu den kleinen ländlichen Regionen Pennsylvanias, die man nur mit Farmen verbindet. Trotzdem prägt genau dieses Bild die Außenwirkung bis heute. Lancaster selbst gilt als eine der ältesten Städte im Binnenland der Vereinigten Staaten und war 1777 für einen Tag Sitz des Continental Congress. Viele Gebäude im Zentrum stammen noch aus dem 19. Jahrhundert. Daneben entstehen in den 80er und frühen 90er Jahren immer mehr Wohnsiedlungen für Pendlerfamilien. Alte Geschichte und amerikanischer Vorstadtalltag liegen hier dicht beieinander. Die Region liegt im Südosten Pennsylvanias, zwischen Philadelphia, Harrisburg und den ländlichen Gebieten der Amish-Region. Viel Landwirtschaft, kleinere Gemeinden, Kirchen, Highschools, Einkaufsstraßen, Reihenhaussiedlungen. Die Gegend ist bekannt für ihre Amish-Communities, für Farmen, für ein Leben, das in vielen Darstellungen ruhiger erscheint als die großen Städte an der Ostküste. Gleichzeitig ist Lancaster längst keine abgeschiedene Kleinstadt mehr. Anfang der 90er Jahre leben im County bereits mehrere hunderttausend Menschen, viele pendeln, neue Wohngebiete entstehen und entlang der größeren Straßen ziehen sich Supermärkte, Fastfoodketten und Motels durch die winterliche Landschaft Pennsylvanias. Der Dezember 1992 liegt in einer seltsamen Übergangszeit. Amerika befindet sich kurz nach dem Ende des Kalten Kriegs. Bill Clinton hat wenige Wochen zuvor die Präsidentschaftswahl gewonnen. Im Radio laufen Whitney Houston, R.E.M. oder Nirvana. Und in vielen Haushalten steht Weihnachten bevor wie jedes Jahr. Einkaufsstress, Familienbesuche, Schulferien. Das Internet spielt im Alltag praktisch keine Rolle. Mobiltelefone existieren zwar, sind aber teuer und selten. Wer morgens nicht auftaucht, hinterlässt keine letzte Online-Aktivität, keine Standortdaten, keine Nachrichtenkette. Menschen verschwinden in dieser Zeit anders. Mitten in dieser Welt lebt Christy Myrick. Sie wird am 3. November 1967 als Tochter von Vincent J. Myrick und Geraldine Kathleen Patrick Myrick, genannt Jerry, geboren und wächst im Bundesstaat Pennsylvania auf, in Shamokin in Northumberland County. Freunde und Angehörige beschreiben sie später als familiennah, organisiert und eher zurückhaltend. Schon als Kind entscheidet sie sich für den Lehrberuf und studiert Grundschulpädagogik an der Millersville University. Anfang der 90er Jahre beginnt sie als Lehrerin zu arbeiten. Sie ist 25 Jahre alt und arbeitet an der Rorostown Elementary School, einer Grundschule westlich von Lancaster. Kolleginnen und Kollegen beschreiben sie später als ruhig, freundlich und zuverlässig, als jemanden, der mit Kindern geduldig umgeht und schnell Teil der Gemeinschaft geworden ist. Sie lebt mit einer Mitbewohnerin in einem Townhouse in East Lampeter Township, nicht weit von der Schule entfernt. Vieles an ihrem Alltag war vermutlich typisch für eine junge Lehrerin Anfang der 90er Jahre. Wenig Luxus, viel Arbeit, frühe Morgenstunden und ein sozialer Kreis, der stark aus Kolleginnen, Familie und Bekannten aus der Gemeinde besteht. Darum drehte sich ihre Welt. Wer sich Fotos aus dieser Zeit ansieht, erkennt keine Person, die auffallen möchte. Christy trägt häufig große Pullover, schlichte Kleidung, die Frisuren der frühen 90er Jahre. Sie wirkt eher wie jemand, die anderen zuhört, bevor sie selbst spricht. An der Rorostown Elementary School stehen die Weihnachtsferien kurz bevor. In amerikanischen Grundschulen bedeutet das Anfang der 90er Jahre oft Bastelstunden, kleine Feiern, winterliche Dekorationen an den Türen und Kinder, die innerlich längst nicht mehr im Unterricht sitzen. Lehrkräfte organisieren kleine Geschenke, letzte Tests vor den Ferien und Veranstaltungen für Eltern. Auch ihr Alltag wirkt nach außen geordnet. Christy geht regelmäßig zur Arbeit, hält Kontakt zu Familie und Freunden und bewegt sich in einem Umfeld, das viele Menschen damals als sicher empfinden. Gerade das prägt die Reaktion der Gemeinde später so stark. Der Gedanke, dass eine junge Lehrerin wenige Tage vor Weihnachten in ihrem eigenen Zuhause getötet wird, passt nicht in das Bild, das man von Lancaster County gewinnt. In den ersten Stunden nach ihrem Verschwinden reagieren deshalb viele Menschen nicht mit Angst, sondern mit Irritation. Kolleginnen wundern sich, warum sie nicht erscheint. Freunde versuchen, sie zu erreichen. Es gibt zunächst keinen Grund, an ein Gewaltverbrechen zu denken. Christy ist keine Person, über die Gerüchte kursieren. Keine bekannte Bedrohung, keine öffentliche Eskalation, keine Geschichte, die in den Augen anderer auf eine Katastrophe zuläuft. Dadurch verändert der Fall die Stimmung der Gegend so nachhaltig. Denn als die Nachricht sich verbreitet, geht es nicht nur um die Frage, wer Christy Myrick getötet hat. Es geht plötzlich auch um etwas anderes. Um das Gefühl, dass selbst ein scheinbar völlig normaler Alltag innerhalb weniger Stunden zerbrechen kann. Der 21. Dezember 1992 ist ein Montag, wenige Tage vor Weihnachten. An der Rorostown Elementary School laufen die letzten Unterrichtstage vor den Ferien. Viele Kinder bringen kleine Geschenke mit, Klassenräume sind dekoriert, Lehrkräfte bereiten Weihnachtsaktivitäten vor. Christy Myrick müsste an diesem Morgen eigentlich längst dort sein. Lehrerinnen und Lehrer amerikanischer Grundschulen beginnen ihren Arbeitstag oft deutlich vor Unterrichtsbeginn. Materialien werden vorbereitet, Tafeln beschrieben, Anwesenheitslisten kontrolliert. Als Christy nicht erscheint, reagieren Kolleginnen zunächst nicht panisch. Anfang der 90er Jahre bedeutet Nichterreichbarkeit noch etwas anderes als heute.
Es gibt keine Smartphones, keine Messenger und keine Möglichkeit, spontan den Standort einer Person nachzuvollziehen. Wenn jemand nicht ans Telefon geht, bleibt zunächst nur Unsicherheit. Mit der Zeit wird aus dieser Irritation Unruhe. Christy gilt als zuverlässig. Sie meldet sich normalerweise, wenn etwas dazwischen kommt. Schuldirektor Harry Goodman versucht 5-mal, sie zu erreichen. Ihre Mitbewohnerin verließ das Haus bereits gegen 7 Uhr. Christy macht sich normalerweise zwischen 7.30 Uhr und 7.45 Uhr auf den Weg. Als Goodman auch über Gary, Christys Mutter, nichts in Erfahrung bringen kann, versucht er ruhig zu bleiben und fährt schließlich zu ihrem Townhouse in East Lampeter Township. Das Gebäude liegt in einer typischen Wohnanlage jener Zeit. Mehrere ähnliche Townhouses dicht nebeneinander, kleine Eingangsbereiche, Parkplätze direkt vor den Häusern und nur wenig Abstand zwischen Nachbarschaft und Privatleben. Christys Wohnung erstreckt sich über mehrere Ebenen. Unten befinden sich Wohnbereich und Küche, die Schlafzimmer liegen im oberen Stockwerk. Menschen wohnen Wand an Wand, Autos stehen nur wenige Meter entfernt. Trotzdem ahnt zunächst niemand, was sich an diesem Morgen in der Wohnung abspielt. Erst später berichten zwei Nachbarn, sie hätten zwischen etwa 7.10 Uhr und 7.20 Uhr einen plötzlichen Schrei gehört. Goodman findet ihren vereisten Wagen vor, die Haustür ist leicht angelehnt. Er weiß sofort, dass etwas nicht stimmt. Er ruft mehrmals ihren Namen. Durch die geöffnete Tür verschafft er sich Zugang zum Haus. Als er das Wohnzimmer betritt, sieht er sie. Christy Merrick liegt dort. Sie trägt ihren Mantel und Handschuhe, als wollte sie gerade aufbrechen, bereit für den Arbeitstag. Spätere Ermittlungsberichte und Gerichtsunterlagen zeigen, dass sie massiv angegriffen wurde. Der Täter vergewaltigt sie und tötet sie schließlich durch Strangulation. In der Wohnung finden Ermittler deutliche Hinweise auf einen heftigen Kampf. Spuren auf dem Boden, ein hölzernes Schneidebrett, das nach Angaben der Ermittler als Tatwaffe benutzt wurde. Auch Details im Raum deuten darauf hin, wie plötzlich die Situation eskaliert sein muss. Ermittler finden persönliche Gegenstände und Vorbereitungen für den bevorstehenden Arbeitstag. Gleichzeitig entsteht der Eindruck, dass der Angriff in kurzer Zeit eine völlige Kontrolle über die Wohnung übernimmt. Der Kontrast zwischen gewöhnlichem Alltag und extremer Gewalt prägt später viele Berichte über den Fall. Und diese Spuren werden später wichtig. Der Tatort vermittelt Ermittlern früh den Eindruck, dass Christy ihren Angreifer nicht einfach widerstandslos überraschen ließ. Vieles deutet darauf hin, dass sie um ihr Leben kämpfte. Gleichzeitig entsteht kein Bild eines lang geplanten Eindringens. Raub scheint für Ermittler früh nicht im Vordergrund zu stehen. Auch später finden sie keine überzeugenden Hinweise darauf, dass ein Diebstahl das eigentliche Motiv gewesen sein könnte. Die Polizei beginnt noch am selben Morgen mit der Spurensicherung. Für 1992 ist der Tatort in forensischer Hinsicht bedeutend, weil der Täter biologische Spuren hinterlässt, die grundsätzlich auswertbar sind. Allerdings steckt moderne DNA-Forensik damals noch vergleichsweise am Anfang. Die ersten US-Gerichte haben DNA-Beweise erst wenige Jahre zuvor umfassender akzeptiert. Nationale Datenbanken existieren noch nicht in ihrer späteren Größe und viele Verfahren dauern deutlich länger als heute. Trotzdem erkennen Ermittler früh, dass genau diese Spuren später entscheidend werden könnten. Ermittler sichern Kleidung, Tatortspuren und biologische Rückstände aus der Wohnung und geben sie an Labore weiter. Parallel dazu beginnt die klassische Ermittlungsarbeit. Nachbarn befragen, Telefonnummern prüfen, Bewegungen rekonstruieren, mögliche Kontakte identifizieren. Mehrere Menschen aus Christys Umfeld beschreiben später, wie schnell sich die Nachricht in Lancaster County verbreitet. Der Mord an einer jungen Grundschullehrerin kurz vor Weihnachten entwickelt beinahe sofort enorme Aufmerksamkeit. Eltern reagieren verunsichert, Kolleginnen der Schule stehen unter Schock und lokale Medien berichten früh über den Fall. Viele erinnern sich gerade an die Kombination aus Brutalität und Alltäglichkeit. Kein abgelegener Ort, kein unbekanntes Opfer irgendwo entlang einer Fernstraße, sondern eine junge Lehrerin in einer Wohnsiedlung mitten in einer Gemeinde, die sich selbst als sicher wahrnimmt. Früh steht fest, dass sexuelle Gewalt Teil der Tat ist. Dadurch entsteht für Ermittler zwar eine wichtige forensische Spur, aber noch kein konkreter Täter. Darin liegt Anfang der 90er Jahre eines der größten Probleme solcher Fälle. Eine DNA-Spur hilft nur dann unmittelbar weiter, wenn bereits ein Vergleich existiert oder jemand gezielt überprüft wird. Die ersten Stunden der Ermittlungen konzentrieren sich deshalb stark auf das unmittelbare Umfeld. Wer kannte Christy? Wer wusste, wo sie wohnte? Gab es Beziehungen, Konflikte, auffällige Begegnungen? Ermittler sprechen mit Kolleginnen, Nachbarn, Freunden und Familienmitgliedern. Gleichzeitig versuchen sie, die letzten bekannten Stunden ihres Lebens zu rekonstruieren. Relativ früh entsteht dabei ein Bild, das den Fall für die Gemeinde noch schwerer begreifbar macht. Es gibt keine bekannte akute Bedrohung, keine offensichtliche Verbindung zur organisierten Kriminalität und zunächst keinen klaren Hinweis darauf, warum Christy Merrick zum Ziel des Täters wurde. Aus den späteren Aussagen entsteht das Bild einer jungen Lehrerin mit geregeltem Alltag, Weihnachtsgeschenken für Schülerinnen, Schüler und Kolleginnen sowie Plänen für die Feiertage. Diese Normalität verändert die Atmosphäre der Ermittlung spürbar. Denn wenn ein Verbrechen nicht erklärbar wirkt, beginnt eine Gemeinde oft, sich selbst neu zu betrachten. Türen werden plötzlich abgeschlossen, Nachbarn achten stärker auf fremde Autos, Eltern reagieren sensibler darauf, wann ihre Kinder allein unterwegs sind. Und über allem steht bereits nach wenigen Tagen dieselbe Frage. Wer betritt am frühen Morgen kurz vor Weihnachten das Haus einer 25-jährigen Lehrerin, tötet sie und verschwindet danach scheinbar spurlos? Die ersten Wochen nach dem Mord verlaufen in Lancaster County mit einer Mischung aus enormer Aufmerksamkeit und wachsender Frustration. Der Fall ist überall präsent. Lokale Zeitungen berichten regelmäßig über neue Ermittlungsansätze. Menschen sprechen in Schulen, Kirchen und Supermärkten darüber. Und gleichzeitig fehlt von Anfang an das, was viele bei schweren Gewaltverbrechen erwarten. Ein klar erkennbarer Verdächtiger. Die Polizei arbeitet den Fall in den Monaten nach der Tat mit erheblichem Aufwand auf. Ermittler führen zahlreiche Befragungen durch, überprüfen Hinweise aus der Bevölkerung, rekonstruieren Christys Kontakte und beschäftigen sich intensiv mit ihrem privaten Umfeld. Gerade weil der Angriff in ihrem Zuhause stattfindet, konzentrieren sich viele Überlegungen zunächst auf jemanden, der sie gekannt haben könnte. Dafür spricht aus Sicht der Ermittler zunächst vor allem ein Punkt. Es gibt keine Hinweise auf gewaltsames Eindringen. Deshalb erscheint lange denkbar, dass Christy den Täter kannte oder ihn zumindest die Tür öffnete. Viele Ermittlungen bei Tötungsdelikten beginnen genau dort, im direkten Umfeld des Opfers. Doch je länger die Ermittlungen dauern, desto deutlicher zeigt sich ein Problem. Zwar überprüfen Ermittler zahlreiche Personen aus Christys Umfeld, doch keine Spur führt zu einem überzeugenden Täter. Ermittler überprüfen Männer aus Christys Umfeld, gleichen Alibis ab und ziehen Personen heran, die durch frühere Delikte oder auffälliges Verhalten bereits in Polizeidaten auftauchen. Auch DNA-Vergleiche werden durchgeführt, aber die Spur führt immer wieder ins Leere. Kein Verdächtiger passt vollständig zum Tatbild, kein Abgleich liefert einen Treffer, keine Zeugenaussage bringt eine klare Richtung. Gerade in den 90er Jahren bedeutet das für viele Cold Cases eine enorme Schwierigkeit. Moderne Kriminalfälle werden heute oft rückblickend durch Überwachungskameras, digitale Kommunikation oder Bewegungsdaten rekonstruiert. 92 existiert davon fast nichts. Wer sich an einem frühen Wintermorgen durch Lancaster County bewegt, hinterlässt kaum digitale Spuren. Weder Handydaten, noch GPS-Standorte, noch private Kameras an Haustüren. Hinzu kommt ein zweites Problem. Der Täter scheint nicht in das Bild zu passen, das die Ermittlungen zunächst erwarten. Viele Gewaltverbrechen entstehen statistisch innerhalb bestehender Beziehungen oder Konflikte. Partner, Ex-Partner, Bekannte oder Menschen aus unmittelbarer Nähe tauchen deshalb früh in Ermittlungen auf. Später zeigt sich jedoch, wie trügerisch dieser erste Fokus sein kann. Der Mann, dessen DNA schließlich zum Fall passt, ist jemand, bei dem Ermittler und Familie zunächst nicht einmal sicher wissen, ob Christy Merrick ihn überhaupt je getroffen hatte. Gleichzeitig steckt auch die DNA-Forensik in einer Phase, die heute fast fremd wirkt. Ermittler besitzen zwar biologisches Material des Täters, aber nationale Datenbanken befinden sich noch im Aufbau, viele Bundesstaaten arbeiten noch mit deutlich kleineren Vergleichssystemen und ein DNA-Profil hilft praktisch nur dann weiter, wenn die betreffende Person bereits erfasst wurde oder gezielt getestet wird. Damit entsteht ein seltsamer Zustand. Die Polizei besitzt über Jahre hinweg eine reale Spur zum Täter und kann sie trotzdem keinem Namen zuordnen. Die Ermittlungen laufen deshalb weiter. Hinweise werden erneut geprüft, Akten ergänzt, einzelne Männer geraten zeitweise stärker in den Fokus. Doch immer wieder fehlt derselbe letzte Schritt, ein belastbarer Beweis. Währenddessen verändert sich außerhalb des Falls die Welt radikal. Als Christy Merrick 1992 ermordet wird, steckt das öffentliche Internet noch in den Anfängen. Viele amerikanische Haushalte besitzen keinen Computer, Mobiltelefone gelten eher als Geschäftsgeräte und genetische Datenbanken existieren nur in sehr begrenzter Form. In den folgenden Jahren werden DNA-Analysen präziser, das CODIS-System wächst und Ermittler erhalten neue Möglichkeiten, alte biologische Spuren erneut auszuwerten. Auch der Fall Merrick wird ab den 2010er Jahren mit modernen DNA-Methoden und neuer genealogischer Recherche erneut intensiv bearbeitet. Der Fall Christy Merrick bewegt sich durch all diese Veränderungen hindurch, ohne gelöst zu werden. Mit jedem weiteren Jahr verändert sich dadurch auch die Wahrnehmung des Falls. Anfangs hoffen viele Menschen in Lancaster County noch auf eine schnelle Aufklärung. Später wird der Mord an Christy Merrick zunehmend zu einem jener Fälle, die scheinbar dauerhaft ungelöst bleiben. Ein Name, der bei Jahrestagen wieder auftaucht. Ein Foto aus den frühen 90er Jahren. Eine Akte voller Interviews, DNA-Proben und Sackgassen. Auch für Ermittler entsteht daraus eine besondere Form von Frustration. Sie besitzen keinen anonymen Mythos und keine reine Vermutung. Sie besitzen biologische Spuren eines realen Täters. Irgendwo existiert ein konkreter Mensch, dessen DNA bereits seit 1992 in den Akten liegt. Aber solange diese Spur keinem bekannten Profil zugeordnet werden kann, bleibt sie stumm. Während Lancaster County sich verändert, neue Wohngebiete entstehen und die 90er Jahre in die frühen 2000er übergehen, gerät der spätere Täter nach den öffentlichen bekannten Ermittlungsdarstellungen nie dauerhaft in den Mittelpunkt der Untersuchungen. Kein spektakulärer Serienmörder, kein flüchtiger Fremder mit internationaler Fahndung, kein Mann, dessen Gesicht regelmäßig in Nachrichtensendungen auftaucht. Eher jemand, der es schafft, innerhalb des normalen Alltags unsichtbar zu bleiben. Parallel passiert außerhalb der Polizeiarbeit etwas, das zunächst überhaupt nichts mit Mordermittlungen zu tun hat. Immer mehr Menschen beginnen freiwillig, ihre eigene Herkunft analysieren zu lassen. Wegen Familiengeschichten, Ahnenforschung und der Frage, woher ihre Vorfahren ursprünglich kamen. Hier verlassen wir kurz Lancaster County und schauen uns etwas an, das Anfang der 90er Jahre noch wie Science Fiction geklungen hätte. Svea erzählt uns, warum plötzlich Millionen Menschen freiwillig ihre DNA analysieren lassen und weshalb Ahnenforschung irgendwann beginnt, echte Kriminalfälle zu verändern.
Um zu verstehen, warum ein alter Mordfall plötzlich wieder Bewegung bekommen kann, müssen wir kurz über etwas sprechen, das viel älter ist als moderne Kriminaltechnik. Ahnenforschung. Menschen haben schon immer versucht, ihre Herkunft zu ordnen. Familienbibeln, Kirchenbücher, Geburtsurkunden, Heiratsregister, Grabsteine, Einwanderungslisten, alte Briefe und Volkszählungen. Wer genealogisch arbeitet, sucht zunächst nicht nach einem Täter, sondern nach Verbindung. Wer war wessen Kind? Wer heiratet in welche Familie ein? Wer zieht weg? Wer taucht plötzlich in einem anderen Bundesstaat auf? Ein Stammbaum ist deshalb nie nur eine hübsche Zeichnung mit Namen. Er ist ein Netz aus Orten, Daten, Geburten, Toten und manchmal auch aus Lücken. Klassische Ahnenforschung funktioniert lange fast vollständig über Papier. Man sitzt in Archiven, liest alte Handschriften, sucht Schreibvarianten von Namen, vergleicht Jahreszahlen und versucht aus verstreuten Dokumenten eine Linie zu bauen. In Europa führen solche Spuren oft in Kirchenbücher. In den USA sehr häufig in Zensusdaten. Dazu kommen Passagierlisten, Landurkunden, Militärunterlagen und Zeitungsarchive. Das klingt trocken, aber darin liegt eine enorme erzählerische Kraft. Eine Familie wird nicht als Gefühl rekonstruiert, sondern als Spur im Verwaltungsapparat. Jede Geburt, jede Adresse, jede Heirat kann plötzlich wichtig werden. Mit dem Internet verändert sich diese Arbeit massiv. Archive werden digitalisiert. Suchmaschinen machen alte Zeitungen durchsuchbar. Genealogische Plattformen sammeln Stammbäume von Millionen Nutzerinnen und Nutzern. Aus der einsamen Archivarbeit wird eine vernetzte Suche. Menschen stellen ihre Stammbäume online, andere korrigieren, ergänzen, verknüpfen. Dadurch entsteht etwas, das früher kaum möglich war. Eine Art kollektives Gedächtnis von Familienlinien, oft fehlerhaft, manchmal überraschend präzise, aber auf jeden Fall riesig. Der nächste Schritt verändert aber alles. Menschen schicken Speichelproben an Unternehmen, die direkte Gentests für Verbraucher anbieten. Man bestellt ein Kit, spuckt in ein Röhrchen, schickt es zurück und bekommt einige Wochen später eine Auswertung. Solche Tests werden als Direct-to-Consumer-Genetic-Testing bezeichnet und sie laufen also nicht über eine Ärztin, nicht über ein Krankenhaus und in der Regel auch nicht über eine staatliche Stelle, sondern direkt zwischen Unternehmen und Kunden oder Kunde. Für die meisten Menschen ist das zunächst kein forensischer Gedanke. Sie wollen wissen, ob ihre Familie wirklich aus Irland stammt, ob der Urgroßvater vielleicht doch nicht aus Polen kam, ob irgendwo skandinavische oder italienische Vorfahren auftauchen. Manche suchen unbekannte Elternteile, Halbgeschwister oder biologische Verwandte nach Adoption. Andere klicken einfach aus Neugier. Herkunft wird dadurch zu etwas, das scheinbar gemessen wird. Technisch geht es bei vielen dieser Tests nicht darum, das gesamte Genom eines Menschen vollständig zu lesen. Häufig werden bestimmte Stellen im Erbgut untersucht. Sogenannte SNPs, also einzelne genetische Varianten, die von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein können. Gene Reviews beschreibt autosomale DNA-Tests als Verfahren, die auf Hunderttausende solcher Marker auf den Chromosomen 1 bis 22 und auf dem X-Chromosom schauen können. Diese Marker reichen nicht aus, um einen Menschen in jeder Einzelheit genetisch zu beschreiben. Aber sie reichen aus, um Verwandtschaftsmuster zu erkennen. Das Prinzip dahinter ist erstaunlich einfach und gleichzeitig sehr mächtig. Verwandte teilen DNA-Abschnitte, weil sie gemeinsame Vorfahren haben. Je näher die Verwandtschaft, desto länger und zahlreicher sind diese gemeinsamen Abschnitte. Eltern und Kinder teilen ungefähr die Hälfte ihrer DNA. Geschwister ebenfalls etwa die Hälfte. Großeltern und Enkel ungefähr ein Viertel. Bei Cousins und Cousinen und weiter entfernten Verwandten werden die gemeinsamen Abschnitte kleiner und unregelmäßiger. Aber sie verschwinden nicht sofort. Ein DNA-Test kann also nicht nur sagen, die Person ist deine Mutter. Er kann auch Hinweise geben wie, diese Person könnte ein Cousin zweiten Grades sein oder jemand aus einer verwandten Linie. Für normale Ahnenforschung ist genau das faszinierend. Eine unbekannte Verbindung taucht auf, dann beginnt die eigentliche Arbeit. Man schaut nicht nur auf Gene, sondern wieder auf Namen, Orte, Heiraten, Geburtsdaten. DNA liefert eine Spur. Genealogie baut daraus eine Geschichte. Erst beides zusammen ergibt ein belastbares Bild. Hier liegt auch der Unterschied zwischen Herkunftsschätzung und Verwandtschaftssuche. Wenn ein Anbieter sagt, jemand habe einen bestimmten Anteil britischer, deutscher oder südeuropäischer Herkunft, dann ist das eine statistische Zuordnung anhand von Vergleichsgruppen. Sie kann sich ändern, wenn Datenbanken wachsen oder Algorithmen angepasst werden. Eine Verwandtschaftssuche funktioniert konkreter. Zwei Menschen teilen bestimmte DNA-Abschnitte und daraus lässt sich eine wahrscheinliche genealogische Beziehung ableiten. Herkunft ist also eher eine Karte mit Wahrscheinlichkeiten. Verwandtschaft ist eine Spur zwischen Personen. Ein besonders spannender Nebeneffekt solcher Teste führt viel weiter zurück als jedes Kirchenbuch. Viele Menschen tragen heute DNA von Neandertalern in sich. Das klingt zunächst wie ein kurioser Werbesatz aus einem Testbericht, ist aber ein Ergebnis moderner Paläogenetik. Forschungen am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie und andere Einrichtungen zeigen, dass heutige Menschen außerhalb Afrikas einen kleinen Anteil ihres Genoms von Neandertaler geerbt haben. Das liegt daran, dass frühe Homo sapiens-Gruppen nach ihrer Ausbreitung aus Afrika auf Neandertaler trafen und sich mit ihnen vermischten. Der Anteil ist klein, aber real. Smithsonian nennt für nicht-afrikanische heutige Menschen etwa 1-4% Neandertaler-Anteil, abhängig von Population und Brechen. Max-Planck-Darstellungen datieren wichtige Vermischungsereignisse grob in einen Zeitraum von mehreren 10.000 Jahren. Das bedeutet, in vielen heutigen Menschen steckt ein genetischer Rest einer anderen Menschenform, die längst ausgestorben ist. Das ist keine romantische Urzeitfantasie, das ist ein messbares Segment im Erbgut. Für eine Folge über einen Cold Case ist dieser Gedanke interessant, weil er zeigt, wie weit Genealogie zeitlich greifen kann. Dieselbe biologische Logik, die nahe Verwandtschaft sichtbar macht, kann in einer Form auch uralte Begegnungen zwischen Menschengruppen nachweisen. DNA ist kein Tagebuch. Sie erzählt nicht von allein. Aber sie bewahrt Spuren von Beziehungen und manche dieser Beziehungen liegen Jahrzehnte zurück, andere Zehntausende Jahre. In der privaten Ahnenforschung bleibt das zunächst harmlos und manchmal sogar schön. Jemand findet eine Cousine, von der er nichts wusste. Eine adoptierte Person entdeckt biologische Geschwister. Eine Familiengeschichte, die immer nur als Gerücht erzählt wurde, bekommt plötzlich eine belegbare Spur. Gleichzeitig entstehen Risiken. DNA verrät nicht nur etwas über die Person, die den Test macht, sie verrät immer auch etwas über biologische Verwandte, die vielleicht nie zugestimmt haben. Wer seine Daten hochlädt, legt also nicht nur ein persönliches Profil offen, sondern indirekt auch Teile eines familiären Netzes. An dieser Stelle beginnt die Verbindung zur Kriminalistik. Forensische Genealogie nutzt nicht einfach dieselbe Methode wie ein klassischer DNA-Abgleich in einer Polizeidatenbank. Bei einem klassischen Abgleich sucht man nach einem direkten Treffer. Tatortprofil gegen bekannte Straftäterprofile. Entweder die Person ist in der Datenbank oder sie ist es nicht. Genealogische Suche funktioniert anders. Sie sucht nach Verwandten. Wenn ein unbekanntes Tatortprofil mit einer Person in einer öffentlichen oder teilöffentlichen Genealogiedatenbank übereinstimmt, bedeutet das nicht automatisch, dass diese Person der Täter ist. Es bedeutet, irgendwo in diesem Familienzweig könnte die gesuchte Person liegen. Dann beginnt eine mühsame Arbeit. Genealoginnen und Ermittler bauen Stammbäume rückwärts und wieder vorwärts. Sie suchen gemeinsame Vorfahren der DNA-Treffer, verfolgen deren Kinder, Enkel, Urenkel, gleichen Alter, Geschlecht, Wohnorte, Lebensdaten und mögliche Aufenthaltsorte zur Tatzeit ab. Aus einem entfernten Cousin kann so über viele Zwischenschritte eine kleine Gruppe möglicher Personen werden. Erst danach kommen klassische Ermittlungen zurück ins Spiel. Alibi, Wohnort, Gelegenheit und am Ende ein direkter DNA-Abgleich mit einer Probe der konkreten Zielperson. Das ist wichtig, weil forensische Genealogie keinen Gerichtssaal ersetzt. Sie liefert meistens einen Ermittlungsansatz. Einen Namen, eine Richtung, einen Kreis. Der eigentliche Beweis muss danach weiterhin sauber ermittelt werden. Parabon beschreibt genetische Genealogie genau als Kombination aus genetischer Analyse und traditioneller genealogischer Recherche, die helfen kann, unbekannte Tote zu identifizieren oder auf die wahrscheinliche Identität eines Täters hinzuweisen. Der Hinweis ist nicht das Urteil. 2018 wird diese Methode in den USA schlagartig bekannt, als der mutmaßliche Golden State Killer verhaftet wird. Ermittler hatten DNA aus alten Tatorten mit genealogischen Daten verknüpft und darüber Verwandtschaftslinien aufgebaut. Plötzlich versteht eine breite Öffentlichkeit, dass ein Mensch auch dann auffindbar werden kann, wenn er selbst nie einen Test gemacht hat. Es kann reichen, dass entfernte Verwandte ihre Daten hochladen. Damit kippt die Wahrnehmung. Für die einen ist das ein Durchbruch im Kampf gegen jahrzehntealte Morde und Vergewaltigung. Für andere ist es ein massiver Eingriff in genetische Privatsphäre. Denn DNA ist anders als ein Passwort oder eine Adresse. Man kann sie nicht einfach ändern. Sie verbindet Menschen miteinander, auch gegen ihren Willen. Wer eine Datei hochlädt, trifft nie nur eine Entscheidung über sich selbst. Gerade deshalb sind die Regeln rund um solche Datenbanken nach 2018 immer wieder verändert worden. Plattformen wie GEDmatch geraten in den Mittelpunkt der Debatte, weil sie nicht nur Hobbygenealogen, sondern auch Ermittlern neue Möglichkeiten eröffnen. Nach öffentlichen Diskussionen werden Zugriffsbedingungen angepasst. Nutzerinnen und Nutzer müssen in bestimmten Fällen ausdrücklich zustimmen, ob ihre Profile für Ermittlungszwecke sichtbar sein sollen. Trotzdem bleibt das Grundproblem bestehen. Eine Technik, die Familien verbinden soll, kann auch Menschen identifizieren, die nie gefunden werden wollten. Für Cold Cases ist diese Entwicklung enorm. Jahrzehntelang konnten Ermittler mit DNA-Spuren nur hoffen, dass ein Täter erneut auffällt, verhaftet wird und in eine Datenbank gelangt. Genealogische Suche dreht diese Logik um. Sie wartet nicht mehr auf den Täter selbst. Sie sucht seine Familie. Und das verändert die Bedeutung alter Tatortspuren. Ein Röhrchen, eine Probe, ein konserviertes biologisches Profil aus den 90er Jahren ist plötzlich nicht mehr nur ein stummer Beweis. Es wird zu einem Eingang in einem Stammbaum. Deshalb wird Ahnenforschung in den 2010er Jahren für Kriminalistik so wichtig. Nicht, weil Stammbäume plötzlich mystisch wären, sondern weil sie etwas leisten, was klassische Datenbanken lange nicht leisten konnten. Sie verbinden unbekannte DNA mit realen Familienlinien und aus Familienlinien werden irgendwann Namen, Adressen und Lebensgeschichten. Für die Angehörigen ungelöster Fälle ist das schwer zu überschätzen. Ein Cold Case lebt oft von einer grausamen Spannung. Es gibt Spuren, aber keine Antwort. Es gibt Erinnerungen, aber keine Richtung. Forensische Genealogie verspricht nicht, jeden Fall zu lösen. Viele Proben sind zu schlecht, viele Datenbanken zu klein, viele Stammbäume zu kompliziert. Aber sie verändert das Verhältnis zur Zeit. Eine Spur, die 30 Jahre lang nicht gereicht hat, kann plötzlich widersprechen, weil die Welt um sie herum größer geworden ist. Und damit sind wir zurück bei Kristi Mirek. Denn ihr Fall gehört zu genau jener Generation von Verbrechen, die zu früh geschehen, um digital rekonstruiert zu werden. Aber spät genug, dass biologische Spuren erhalten bleiben. Lange gibt es keinen Namen zu dieser Spur. Dann verändert sich nicht der Morgen des 21. Dezember 1992. Es verändert sich die Welt, in der man nach diesem Namen suchen kann.
Seit den frühen 1990er Jahren begegnen viele Menschen in Lancaster County immer wieder demselben Mann. Mal auf Hochzeiten, mal auf Stadtfesten, mal bei Schulveranstaltungen oder privaten Feiern. Die meisten kennen ihn unter einem Künstlernamen, DJ Freeze. Hinter diesem Namen steckt Raymond Charles Rowe. Er wird 1968 geboren und wächst in Pennsylvania auf. Wer sich Fotos oder Werbematerial aus den 2000er und 2010er Jahren ansieht, erkennt schnell die Figur, die Rowe öffentlich verkörpert. Schwarzes Haar, gestylt mit Haargel, gepflegter Drei-Tage-Bart, lockere schwarze Kleidung. Er wirkt wie jemand, der gelernt hat, Veranstaltungen präsent zu begleiten, ohne sich selbst in den Vordergrund zu stellen. Das ist ein wichtiger Unterschied. DJ Freeze ist kein lokaler Rockstar, kein landesweit bekannter Entertainer, eher eine feste Größe innerhalb regionaler Veranstaltungen. Hochzeiten, Firmenfeiern, Schulveranstaltungen, private Partys, Tanzabende, kleinere öffentliche Events. Genau diese Art von Dienstleistung sorgt dafür, dass Menschen ihn über Jahre immer wieder sehen. Er arbeitet professionell. Mehrere Berichte beschreiben Rowe als entgegenkommend, beliebt, freundlich und routiniert im Umgang mit Gästen. Seine Firma bewirbt Veranstaltungen mit moderner Lichttechnik, Musikpaketen und Moderation. Auf Fotos steht er oft lächelnd zwischen Familien, Brautpaaren oder Kindern. Diese Normalität prägt den Eindruck, den viele Menschen von ihm haben. Denn Rowe bewegt sich nicht am Rand der Gesellschaft, er lebt mitten darin. Er arbeitet auf öffentlichen Veranstaltungen, hat Kontakt zu Familien und Kindern und baut sich über Jahre ein Bild als harmloser, serviceorientierter Entertainer auf. Wer ihm begegnet, erlebt meistens kurze, kontrollierte Situationen. Ein paar Stunden Musik, Mikrofonansagen, Smalltalk, Lichtshow, Abmoderation. Dadurch entsteht ein Bild, das sehr stark mit Vertrauen arbeitet. Menschen buchen ihn für Hochzeiten, Geburtstage oder Firmenfeiern, oft für Momente, die bewusst positiv erinnert werden sollen. Musik auf solchen Veranstaltungen ist selten nur Hintergrund. DJs koordinieren Abläufe, moderieren Programmpunkte, sprechen mit Familien, organisieren Übergänge zwischen Essen, Tanzfläche und Reden. Sie bewegen sich selbstverständlich durch private Räume fremder Menschen. Auch zeitlich verändert sich dadurch die Wahrnehmung der Figur DJ Freeze. Während Lancaster County sich durch die 2000er und 2010er bewegt, wird aus einem jungen Mann Anfang 20 ein etablierter Dienstleister mittleren Alters. Seine Website wirkt professionell, seine Auftritte routiniert, sein Name lokal bekannt genug, dass viele Menschen ihn irgendwann zumindest einmal gesehen haben. Diese Art von öffentlicher Präsenz macht ihn später zu einer Figur, über die in Lancaster County ungewöhnlich viele Menschen sagen können: Den Namen habe ich schon mal gehört. Mehr zunächst nicht. Im Jahr 2018 gehört der Mord an Kristi Mirek längst zu den bekanntesten ungelösten Fällen in Lancaster County. Mehr als 25 Jahre sind vergangen. Ermittler besitzen weiterhin DNA-Spuren des Täters, aber noch immer keinen Namen. Dann bekommt der Fall eine neue Richtung. Die Staatsanwaltschaft und Ermittler entscheiden sich, moderne genetische Genealogie einzusetzen. Eine Methode, die zu diesem Zeitpunkt in den USA gerade erste öffentliche Aufmerksamkeit erhält. Der Fall des Golden State Killers hat wenige Monate zuvor gezeigt, dass sich unbekannte Täter möglicherweise über entfernte Verwandtschaftsbeziehungen identifizieren lassen. Für die Ermittlungen im Fall Mirek bedeutet das zunächst keine magische Lösung, sondern sehr viel Kleinarbeit. Spezialisten erstellen ein genealogisch nutzbares DNA-Profil. Dieses Profil wird anschließend mit öffentlich zugänglichen oder freiwillig freigegebenen genealogischen Datenbanken verglichen. Dabei geht es nicht darum, sofort den Täter selbst zu finden. Die eigentliche Frage lautet: Wer könnte mit dieser unbekannten Person verwandt sein? An dieser Stelle taucht der Name Paragon Nanolabs auf, ein Unternehmen, das sich auf genetische Genealogie und DNA-gestützte Ermittlungsarbeit spezialisiert. Dort arbeitet unter anderem die Genealogin Cece Moore. Moore stammt ursprünglich aus Kalifornien und beschäftigt sich zunächst privat mit Ahnenforschung, bevor sie sich auf genetische Genealogie spezialisiert. In den USA wird sie später durch Fernsehdokumentationen, Identifizierungsfälle und ihre Arbeit mit unbekannten DNA-Spuren bekannt. Gerade deshalb passt sie ungewöhnlich gut in diese neue Form von Ermittlungsarbeit. Sie kommt nicht aus der klassischen Polizeiarbeit, sondern aus der Welt genealogischer Recherche. Genau diese Perspektive wird für viele Cold Cases plötzlich entscheidend. Zu diesem Zeitpunkt hat Moore bereits mehrere komplexe Identifizierungsfälle begleitet und gilt als eine der bekanntesten Spezialistinnen für investigative genetische Genealogie. Moore und andere Spezialistinnen analysieren die DNA-Treffer nicht wie klassische Ermittler auf einer Pinnwand mit Fotos und roten Fäden. Die Arbeit ähnelt eher historischer Recherche in gigantischem Maßstab. Verwandtschaftsgrade müssen eingeordnet, Stammbäume rekonstruiert, Familienlinien über Jahrzehnte verfolgt werden. Menschen ziehen um, heiraten, ändern Namen, bekommen Kinder in unterschiedlichen Bundesstaaten. Aus kleinen genetischen Überschneidungen entsteht langsam ein immer dichteres Netz möglicher Verbindungen. Dabei reichen oft bereits entfernte Verwandte aus, um eine Richtung vorzugeben. Ein Cousin dritten oder vierten Grades ist biologisch weit entfernt und kennt die gesuchte Person möglicherweise überhaupt nicht. Aber genealogisch kann selbst eine solche Verbindung reichen, um gemeinsame Vorfahren zu finden. Von dort aus beginnt die eigentliche Eingrenzung. Wer passt altersmäßig? Wer lebt zur Tatzeit in Pennsylvania? Wer könnte geografisch Zugang zu Lancaster County gehabt haben? Wer ist männlich? Genau hier wird die genetische Genealogie fast unheimlich präzise, denn plötzlich entsteht aus einer anonymen biologischen Spur langsam wieder ein realer, sozialer Mensch. Die Ermittler arbeiten sich Schritt für Schritt durch Familienlinien, vergleichen Daten, prüfen Orte und Zeiträume. Die Treffer führen in verwandtschaftliche Linien, aus denen sich Raymond Charles Rowe schließlich als starker Verdächtiger herauskristallisiert. Zu diesem Zeitpunkt existiert noch kein finaler, gerichtsfester DNA-Abgleich. Genealogie allein reicht dafür nicht aus. Aber erstmals seit Jahrzehnten besitzt der Fall plötzlich etwas, das lange gefehlt hat. Eine konkrete Richtung. Für Ermittler verändert das alles. Über Jahrzehnte war der Täter im Fall Christy Myrick praktisch eine biologische Silhouette ohne Gesicht. Jetzt existiert zum ersten Mal ein Name, ein Wohnort, eine öffentliche Identität, ein realer Mensch innerhalb der Gegenwart. Deshalb beginnt die Polizei nun äußerst vorsichtig zu arbeiten. Denn wenn Raymond Rowe tatsächlich der Mann ist, dessen DNA 1992 am Tatort konserviert wurde, darf dieser Verdacht nicht nur wahrscheinlich wirken. Er muss eindeutig beweisbar werden. Also beobachten Ermittler ihn. Nicht mit dramatischen Verfolgungsjagden oder spektakulären Hausdurchsuchungen, sondern still, fast unscheinbar. Am 31. Mai 2018 tritt Rowe als DJ bei einer Veranstaltung auf. Ermittler verfolgen den Einsatz aus der Distanz und warten auf etwas, das im Alltag völlig belanglos wirkt. Einen weggeworfenen Gegenstand. Nach der Veranstaltung sichern sie mehrere Objekte, darunter eine Wasserflasche und Kaugummi, die Rowe benutzt haben soll. Die darauf befindliche DNA wird anschließend mit den Spuren vom Tatort verglichen. Das Ergebnis ist eindeutig. Mehr als 25 Jahre nach dem Mord besitzt die Polizei nun erstmals einen direkten genetischen Treffer zwischen Raymond Rowe und den biologischen Spuren aus dem Haus von Christy Myrick. Der Fall, der jahrzehntelang wie eine offene Akte ohne Gesicht wirkte, bekommt plötzlich eine konkrete Person. Und Lancaster County erfährt, dass der Mann, den viele als DJ Freeze kennen, seit Jahren unbemerkt mitten durch genau jene Gemeinde läuft, die sich seit 1992 fragt, wer Christy Myrick getötet hat. Am 25. Juni 2018 wird Raymond Rowe verhaftet. Für Lancaster County endet damit zunächst ein Zustand, der mehr als 25 Jahre angehalten hat. Viele Menschen erfahren die Nachricht nicht über nationale Medien, sondern über lokale Fernsehsender, Facebook-Posts, Radiosender oder Bekannte aus der Gemeinde. Und oft taucht dabei derselbe Satz auf. DJ Freeze? Diese öffentliche Wiedererkennbarkeit verändert die Wirkung des Falls enorm. Der Name gehört nicht einem unbekannten Fremden, sondern einer Figur, die viele Menschen zumindest einmal erlebt haben. Auf Hochzeiten, Stadtfesten, Familienfeiern. Mehrere ehemalige Kundinnen und Bekannte beschreiben später öffentlich, wie surreal die Nachricht auf sie wirkt. Manche berichten, sie hätten zunächst gedacht, es müsse sich um ein Missverständnis handeln. Andere sprechen davon, dass sie plötzlich beginnen, alte Erinnerungen oder gemeinsame Veranstaltungen anders wahrzunehmen. Für Christys Familie bedeutet die Festnahme dagegen etwas völlig anderes. Nicht Schock, aber das Ende eines Wartens. Mehr als 2 Jahrzehnte lang existiert der Fall in einem Zustand permanenter Offenheit. Es gibt Tatortspuren, Ermittlungen, DNA und öffentliche Aufmerksamkeit. Aber keinen Namen. Angehörige sprechen später darüber, wie sehr ungelöste Fälle Zeit verändern. Feiertage, Jahrestage oder Familienereignisse laufen weiter, während gleichzeitig eine zentrale Frage nie beantwortet wird. Nach der Verhaftung beginnt die juristische Aufarbeitung relativ schnell. Die DNA-Spuren vom Tatort und der Vergleich mit den sichergestellten Gegenständen aus dem Jahr 2018 bilden den Kern der Beweislage. Später versucht Roe juristisch, weitere DNA-Tests zu erreichen, doch der Schuldspruch und die zentrale Beweislage bleiben bestehen. Am 8. Januar 2019 bekennt sich Roe schuldig. Er gibt zu, Christy Myrick getötet zu haben und entgeht damit einem möglichen Todesstrafenverfahren. Für viele Menschen in Lancaster County endet der Fall damit nicht mit einem spektakulären Gerichtsdrama, sondern eher mit einer stillen Erschöpfung. Der Täter ist identifiziert. Die jahrzehntelange Unsicherheit ist vorbei. Aber gleichzeitig existiert keine große Erklärung. Warum Christy? Warum an diesem Morgen? Solche Fragen bleiben letztlich offen. Das unterscheidet reale Kriminalfälle oft von fiktionalen Geschichten. Die Aufklärung liefert einen Täter, manchmal ein Motivfragment, manchmal eine Gelegenheit. Aber sie liefert nicht automatisch emotionale Vollständigkeit. Roe wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Christys Familie spricht nach dem Urteil öffentlich darüber, dass die Aufklärung ihnen zumindest einen Teil von Frieden zurückgegeben habe. Gleichzeitig bleibt spürbar, wie viel Zeit zwischen Tat und Urteil verloren gegangen ist. Mehr als ein Vierteljahrhundert. Darin liegt vielleicht auch die eigentliche Besonderheit dieses Falls. Nicht nur in der Brutalität des Verbrechens, eher in der Art, wie die Lösung zustande kommt. Denn der Mord an Christy wird nicht durch ein plötzliches Geständnis aufgeklärt, nicht durch Zufallszeugen, nicht durch einen klassischen Fahndungserfolg, sondern durch Familienlinien. Durch Menschen, die Jahre später freiwillig DNA-Proben einschicken, um ihre Herkunft zu verstehen. Durch entfernte Verwandtschaften, die nie etwas mit diesem Verbrechen zu tun hatten. Und durch die Tatsache, dass eine biologische Spur aus dem Jahr 1992 lange genug erhalten bleibt, um irgendwann in einer völlig anderen technologischen Welt erneut gelesen werden zu können. Der Fall zeigt exemplarisch, wie stark genetische Genealogie die Aufklärung alter Cold Cases verändert. Denn plötzlich reicht es nicht mehr unbedingt, selbst unsichtbar zu bleiben. Es reicht möglicherweise schon, Teil einer Familie zu sein.
Ja, wie wir ja schon gehört haben heute, es gibt andere Fälle, der Golden State Killer, der größte, aber auch Christy, also einer dieser Fälle, die recht spät gelöst werden, weil ja, es reicht, dass ein DJ auf einer Party was liegen lässt, wo seine DNA dran klebt und weil einer seiner entfernten Verwandten DNA an eine Plattform geschickt hat. Würdest du das auch tun? Würdest du, oder hast du es vielleicht mal getan, so ein bisschen Ahnenforschung betreiben, wo deine Familie herkommt? Hast du vielleicht Wurzeln irgendwo, die irgendwo liegen, die du über so eine Plattform herausgefunden hast? Oder weißt du aus deiner Familie die Herkunft deiner DNA?
Ich habe da tatsächlich schon mal drüber nachgedacht, ob ich das machen soll. Aber ich habe es jetzt nicht gemacht. Und das ist auch alles irgendwie relativ unklar bei mir. Also irgendwie, ich meine, meine Familie, wenn sie das hört, wird mich vielleicht im Nachhinein berichtigen. Aber so wie ich es verstanden habe, haben wir auch auf jeden Fall Vorfahren in Polen. Aber wer weiß, ich nicht. Also das ist wirklich das Einzige und das ist auch nur von einer Seite in meiner Familie. Es würde mich schon interessieren. Ich glaube, es ist auch eigentlich gar nicht, ich finde es, also ich finde diesen Aspekt der Privatsphäre gar nicht so greifend, sondern finde es eigentlich eher natürlich schön, wenn irgendwie dann halt dadurch Fälle aufgelöst werden können, wenn man da irgendwie seinen Teil so beiträgt. Aber ich weiß nicht, wie siehst du das? Würdest du das machen oder siehst du da eher mehr Privatsphäre hinter?
Also ist aber so, ich habe ja selber jetzt jemanden umgebracht und plane auch nicht, dies zu tun.
Ja.
Dementsprechend, mich würde das ja auch interessieren, weil ich kann jetzt, also so wie du, kann ich so nach Polen zurückverfolgen, was nicht schwer ist, weil mein Großvater in Breslau geboren ist. Also es, weit davor weiß ich es dann halt auch nicht mehr, so vor den 1930er Jahren. Auch wenn es da so ein paar Hinweise gibt, aber quasi mein frühester Verwandter, den ich kenne, war glaube ich so 19. Jahrhundert. Aber es war ein Findelkind. Entsprechend, irgendwann wurde das mal abgelegt vor in einem kleinen Dorf mit 250 Einwohnern. Deswegen trägt meine Familie und dementsprechend weiß ich, dass alle mit mir verwandt sind, die den gleichen Nachnamen haben wie ich, weil das eben dieses kleine Dorf ist in Polen.
Ach, krass.
Aber ne, weiß natürlich nicht, was war vor. Also wer hat das Kind dahin gelegt? Vielleicht bin ich eigentlich der Nachfahre von, keine Ahnung, irgendeinem ultrakrassen Superkönig. Und ich bin eigentlich superreich, so wie Harry Potter. Ne? Das dann irgendwie, was ich rausfinden könnte, dass mir ganz viel Geld gehört und ich ein Horcrux bin.
Mhm.
Vielleicht wurde ich einfach davor geschützt, weil man schon im 19. Jahrhundert wusste, boah, der Typ wird richtig awesome und hat so einen geilen Podcast irgendwann mal. So, ja, ne? Und also, das heißt, es kann sein, dass ich dann irgendwie aus so einer Nebenlinie, die ich dann eben nicht kenne, dass da jemanden umbringt. Und ich will einfach nur wissen, so, ach Mensch, ne, bin ich auch ein Neandertaler, ein halber oder nicht? Und dann wird halt jemand überführt. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, wenn du das dann mitbekommst, ne, dass ein entfernter Cousin von dir irgendwie so ein krasser Mörder ist. weil du einfach nur wissen wolltest, so bin ich ihre.
Bin ich ihr.
Wenn du jetzt erfahren würdest, dass Familie Svea Neandertaler sind oder in sich hat, wärst du das irgendwie lustig oder cool oder wärst du eigentlich völlig egal, dass noch eine andere Menschenform in dir drin steckt, ganz tief in dein Gen?
Boah, wäre mir echt schon arg egal, ehrlich gesagt. Also, keine Ahnung. Ich glaube halt, dass generell so Neandertaler wahrscheinlich nicht viel mit dem heutigen Menschen zu tun, aber keine Ahnung. Mit mir macht das nichts. Ich finde das auch eine ganz gruselige, das habe ich auch beim Vorlesen gerade gedacht, das ist irgendwie so eine komische Datengrundlage, die zwar irgendwo interessant ist, aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Also, ja. Du? Also interessiert dich das?
Also es wird, glaube ich, in meinem Leben jetzt nichts ändern. Außer, dass ich echt vielen Leuten damit auf die Nerven gehen würde. Wenn ich jemanden kennenlerne, wusstest du übrigens, dass ich Neandertaler bin. Nee. Aber ja, ich glaube, es würde nichts ändern. Aber ich fände es irgendwie doch schon irgendwie lustig zu wissen, dass man es drin hat. Aber interessanter finde ich dann wirklich eher so diese Wurzeln in anderen Nationen. Andererseits, wenn ich jetzt dann kriege ich dann so ein Ergebnis und dann heißt es dann so, ja, so 80% wahrscheinlich so deutsch-polnisch, 2% Skandinavien. So, ich werde dann nicht plötzlich in den Wikingerbart wachsen lassen, um meine skandinavischen Wurzeln zu ehren. Deswegen, ich weiß nicht, ob es viel ändern würde, aber es ist, glaube ich, interessant zu wissen.
Mhm.
Aber ja, vielleicht kann man daraus ja Charakterzüge und Vorlieben ablesen. Gibt ja auch neben Paleo-Forschung quasi auch die Paleo-Diät, wo Menschen dann nur Nüsse und Co. essen. Also wer weiß, was der Neandertaler so mochte an Snacks?
Erstens, viele Menschen tragen noch DNA von Neandertalern in sich. Menschen außerhalb Afrikas besitzen heute im Durchschnitt etwa 1-4% Neandertaler-DNA. Diese genetischen Spuren stammen von Begegnungen zwischen frühen Homo sapiens-Gruppen und Neandertalern vor Zehntausenden Jahren.
Zweitens, eine einzige Speichelprobe kann Millionen Verwandtschaftsverbindungen erzeugen. Moderne Genealogiedatenbanken vergleichen DNA nicht nur direkt mit einer Person, sondern mit riesigen Netzwerken biologischer Verwandtschaft. Dadurch kann selbst ein entfernter Cousin dritten oder vierten Grades reichen, um Ermittler auf eine Familienlinie aufmerksam zu machen.
Drittens, frühe Ahnenforschung bedeutete oft jahrelange Archivarbeit. Bevor Stammbäume digital wurden, verbrachten Genealoginnen und Hobbyforscher oft Jahre in Kirchenarchiven, Bibliotheken oder Verwaltungsgebäuden. Viele Stammbäume entstanden durch handgeschriebene Kirchenbücher, Volkszählungen oder Einwanderungslisten, oft über Jahre mühsamer Archivarbeit hinweg.
Viertens, der entscheidende DNA-Beweis im Fall Christy Myrick stammt aus weggeworfenem Müll. Ermittler observieren Raymond Rowe 2018 bei einem DJ-Auftritt und sichern danach mehrere weggeworfene Gegenstände, darunter Kaugummi und eine Wasserflasche. Die DNA auf den Gegenständen liefert schließlich den direkten Abgleich mit den biologischen Spuren vom Tatort aus dem Jahr 1992.
Fünftens, der Fall Christy Myrick gehört zu den frühen bekannten Cold Cases der genealogischen Ermittlungsära. Die Aufklärung des Falls erfolgt kurz nach dem öffentlichen Durchbruch genealogischer Ermittlungen im Golden State Killer Fall. Der Fall zeigt exemplarisch, wie alte DNA-Spuren durch moderne genealogische Datenbanken plötzlich wieder nutzbar werden konnten.
Manchmal verändern sich ungelöste Fälle nicht, weil plötzlich neue Zeugen auftauchen oder jemand sein Schweigen bricht. Manchmal verändert sich einfach die Welt um sie herum. Der Mord an Christy Myrick bleibt ein Verbrechen aus dem Winter 1992. Eine junge Lehrerin verlässt an einem Montagmorgen ihre Wohnung nicht mehr lebend. Daran ändert auch die spätere Aufklärung nichts. Aber der Fall zeigt, wie lange Spuren überdauern können. Nicht nur Erinnerungen, nicht nur Akten, sondern biologische Fragmente eines Moments, der Jahrzehnte später plötzlich wieder lesbar wird. Darin liegt auch etwas Unheimliches. Dass Vergangenheit nicht unbedingt verschwindet, sondern manchmal nur darauf wartet, dass die Gegenwart endlich lernt, sie zu verstehen. Das war Radio Obscura.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bleibt auf Frequenz, folgt uns und lasst gerne eine Bewertung da.
Wir hören uns. Bis dahin.
Bleibt Neandertaler.
Bleibt bei euch.
Bleibt im Dunkeln.
Und Radio aus.